hatten Auffahrt. Nächste Woche ist Pfingsten. Ich habe gedacht, in der neuen Predigtserie, die wir heute starten, berücksichtigen wir die Kirchensonntage. Die letzte Serie war ja Jesus, sein Wirken auf Erde. Und jetzt beginnen wir die neue Serie. Muss ich schauen? Der Heilige Geist, sein Wirken bis heute. Genau, sehr gut. Der Heilige Geist, sein Wirken bis heute. Wir betrachten dazu Texte aus der Apostelgeschichte. Als die Apostelgeschichte veröffentlicht wurde, hat man irgendwann sehr früh den Titel gesetzt: Praxeus Apostolen, Taten der Apostel. Hatte einen Dozenten für Neues Testament, der hat gesagt, eigentlich hätte man besser geschrieben, Taten des Heiligen Geistes. Und das wollen wir gemeinsam betrachten, was hat der Heilige Geist getan, was wirkt er heute noch, und dass wir wie so ein Vorgeschmack, so einen Wunsch bekommen, dass der Heilige Geist heute auch noch so wirkt. Und wir wollen den Text lesen ab Apostelgeschichte 1, und ich beginne in Vers 1 bis 14. Apostelgeschichte 1, 1 bis 14. Wer die Bibel dabei hat, lade ich herzlich ein, der eigenen Bibel mitzulesen. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Lukas hat ja zwei Berichte verfasst für Theophilus. Einen Brief, Lukas-Evangelium, da schreibt Lukas, da hat er alles geschrieben, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag der Himmelfahrt. Und dann schrieb Lukas einen zweiten Bericht an Theophilus. Und zwar von dem Zeitpunkt der Himmelfahrt an und ein bisschen später, was der Heilige Geist dann getan hat. Und jetzt schreibt hier Lukas in Vers 3, dass dieser Jesus, von dem er geschrieben hat im Evangelium, der hat sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige gezeigt. 40 Tage lang war Jesus unter seinen Jüngern, gezeigt, da, schau mal, ich bin's. Er hat sich ihnen bewiesen. Und diese Auferstehung von Jesus hat diese Menschen damals radikal verändert. Ja, die Auferstehungsbotschaft ist die Botschaft mit dem stärksten Potenzial zur Veränderung. Diese Auferstehungsbotschaft kann Leben verändern, bis heute. Aber es ist ganz wichtig, dass wir diese Auferstehung auch glauben. Nur wenn wir glauben, dass Jesus wirklich historisch, leiblich auferstanden ist, wird diese Botschaft in unserem Leben Kraft entfalten können. Wenn wir denken, ja, das war nur so ein Schein und ist eh nicht so ganz passiert, dann wird diese Botschaft keine Kraft entfalten. Bei den Jüngern hat es eine unglaubliche Kraft entfaltet. Die Jünger, die haben das leere Grab gesehen. Die haben Jesus live gesehen, auch seine Wunden. Und jetzt hat es ihr Leben radikal verändert. Für uns heute ist die radikale Veränderung der Jünger vielleicht der stärkste Beweis für die Auferstehung von Jesus. Wer war da bei diesen Menschen damals? Die Jünger werden uns genannt mit Namen in Vers 13. Unter diesen Jüngern war ein heftiger Hitzkopf dabei. Petrus. Ein Intellektueller. Johannes. Ein Zweifler. Thomas. Ein Ex-Geschäftsmann. Matthäus. Ein Ex-Terrorist. Simon der Zelot. Und noch viele mehr. Und alle die sind da beisammen. Eine ganz bunte Schar. Und ich glaube, es gäbe nichts, was diese Männer zusammengebracht hätte, außer Jesus. Wir sind heute auch eine bunte Schar, also nicht ganz so bunt wie sonst, vielleicht ein bisschen durchschnittlich älter heute, aber wir sind eine ganz bunte Schar. Und ich weiß nicht, was uns zusammenbrächte, natürlicherweise, wenn nicht Jesus auferstanden wäre. So hat Jesus diese Jünger verändert. Und dann war hier auch die Mutter von Jesus dabei. Maria, meine, wer kennt das Kind besser als die Mutter? Und diese Mutter, Jesus, sagt, ja, ich glaube, mein Sohn ist auferstanden. Und dann sind auch noch die Brüder von Jesus da. Könnt auch übersetzen, die Geschwister von Jesus. Nach Johannes 7, Vers 5, glaubten die ja nicht an ihren Bruder. Und jetzt ist Jesus ihnen begegnet und jetzt glauben sie an ihren eigenen Bruder. Zwei davon durften sogar einen Brief schreiben, der in die Bibel aufgenommen wurde, Jakobusbrief, Judasbrief. Was ist mit diesen Männern, mit diesen Menschen passiert? Sie sind dem auferstandenen Jesus begegnet und das hat sie radikal verändert. Und diese Botschaft von Jesus verändert auch heute noch Menschen. Denk hier an eine Frau, vor einem Jahr etwa durfte ich sie im Auto mitnehmen, nach einer Predigt auswärts. Sie sah sehr mitgenommen aus vom Leben. Tattoos und Abhängigkeiten waren sichtbar, so richtig. Und sah ihr Leben an so. Ich habe so gedacht, was spreche ich mit dieser Frau? Diese halbe Stunde in diesem Auto. Mir Fragen überlegt und so. Aber ich musste gar nicht viel sprechen, denn die Frau hat mir erklärt, wie sie vor einem halben Jahr zum Glauben an Jesus gekommen ist. Sie hatte viel Missbrauchserfahrungen erlebt, auch in der Kindheit. Ihr Vater kam dann zum Glauben an Jesus und hat gesagt, du musst dich taufen lassen. Sie ließ sich taufen und in diesem Moment wurde sie frei von allen Abhängigkeiten, Drogen und alles andere. Dann wollte sie wieder rauchen am nächsten Tag oder so. Da ist das Zigarettenpäckchen auf den Boden gefallen. Vielleicht war sie so im ersten Stock, zweiten Stock, keine Ahnung. Sie war zu faul, es zu holen und seitdem raucht sie nicht mehr. Diese Auferstehungsbotschaft kann Unglaubliches bewirken. Ich habe gedacht, ja gut, halbes Jahr gläubig, meine Enthusiasmus geht mal vorbei. Vor zwei Wochen hat sie Kontakt aufgenommen, also mit meiner Frau. Anscheinend, wenn man ihren WhatsApp-Status betrachtet, voller Bibelverse. Sie brennt für Jesus, sie möchte, dass ihre Freundin, die auch unglaublich im Sumpf des Lebens steckt, frei wird. Jetzt versucht sie da so Kontakt zu gläubigen Menschen herzustellen. So. Ich staune, was die Auferstehungsbotschaft, das Evangelium, heute noch bewirken kann. Paulus schreibt an die Epheser und er bittet, dass Gott unsere Augen der Herzen, unsere Herzensaugen öffnet, damit wir sehen können, was der Heilige Geist für eine Kraft ist. Das sieht man ja nicht mit den natürlichen Augen. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Die gleiche Kraft wirkt heute noch unter uns, in uns, durch uns. Tim Keller, der sehr von mir geschätzte Pastor, er schrieb mal: Die Auferstehung bedeutet nicht nur, dass Christen eine Hoffnung für die Zukunft haben, sondern dass sie eine Hoffnung haben, die aus der Zukunft kommt. Jesus ist auferstanden, aber eine Hoffnung in alle Ewigkeit, ewiges Leben. Aber nicht nur, schon hier und heute haben wir eine Hoffnung. Die Auferstehung bedeutet nicht nur, dass Christen eine Hoffnung für die Zukunft haben, sondern dass sie eine Hoffnung haben, die aus der Zukunft kommt. 40 Tage lang war Jesus bei seinen Jüngern, dann hat er ihnen gesagt, der Heilige Geist, so diese Kraft, diese Person, diese Kraft, die wird kommen und ihr werdet getauft werden mit dem Heiligen Geist. Und jetzt fragen die Jünger, Vers 6. Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Jetzt sind die 40 Tage lang wieder mit Jesus unterwegs und jetzt fragen die immer noch, wie an Palmsonntag, oder? Kommt jetzt das irdische Reich, dürfen wir jetzt regieren? Also gedacht, Mann, oh Mann, sind die so schwer von Begriff, dass es bei Jesus nicht um ein irdisches Reich geht? Und wir müssen beachten, dass damals die Zeitgenossen von Jesus in Israel, die glaubten alle, wenn der Messias kommt, dann beginnt das neue Zeitalter. Wenn der Messias kommt, dann wird das alte, gegenwärtige Zeitalter abrupt vorbei sein. Und dann beginnt die neue Welt. Und jetzt war ja da der Messias, der gesagt hat, ich bin der Messias. Der gesagt hat, das ist das Blut im neuen Bund. Der gesagt hat, der Heilige Geist kommt. Der Messias ist da. Also, jetzt muss das neue Reich beginnen, die neue Welt. Aber die Jünger haben nicht beachtet, dass Jesus auch gesagt hat, dass das Reich Gottes erst am Tag des letzten Gerichts in Besitz genommen werden kann. Sie haben nicht beachtet, dass Jesus die Himmelsreichsgleichnisse gesagt hat, sich das Himmelreich langsam ausbreitet. Sie haben nicht beachtet, dass Jesus gesagt hat, betet, dein Reich komme. Und all das nicht beachtet. Wenn man das alles beachtet, was Jesus gesagt hat, dann ergibt sich ein bisschen ein komplizierteres Schema. Dann sehen wir hier so unten, das ist so das jetzige Zeitalter, diese Welt, in der wir leben. Paulus nennt das auch die böse Zeit. Er sagt, der Teufel ist der Fürst dieser Zeit. Das ist die Zeit, in der die Sünde herrscht, der Tod, Chaos, Finsternis. Und oben sehen wir das kommende Zeitalter. Wann hat das begonnen? Sagen wir mal mit Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingsten, so Karfreitag, Ostern, Auffahrt und Pfingsten, begann das neue Reich. Und im Moment leben wir in einer Zwischenzeit, wo das gegenwärtige Zeitalter und das zukünftige Zeitalter sich überlappen. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments, das lesen wir sehr oft bei Paulus. Dass das wie zusammenkommt. Ja, die gegenwärtige Zeit ist noch da, aber auch schon das Reich Gottes. ist auch schon da. Aber es ist auch noch nicht da. Es kommt noch. Man hat versucht, diese verschiedenen Aussagen der Bibel theologisch zusammenzubringen. Und man sagt dem in der Theologie, schon, aber noch nicht. Already, but not yet, sagen die Amerikaner. Schon, aber noch nicht. Das Reich Gottes ist jetzt schon da, aber es ist auch noch nicht da. Schon, aber noch nicht. Und mir ist sehr, sehr wichtig, dass wir als Gemeinde das verstehen, das schon, aber noch nicht. Denn wenn wir auf eine Seite hinneigen, dann hat das Konsequenzen. Und ich meine keine guten. Ich möchte ein Beispiel nennen. Thema Heilung. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen. Vor 15 Jahren wurde eine Frau schwer krank, Krebs. Wirklich schwer krank. Es gab in dieser Gemeinde eine Gruppe, die haben aber gesagt, Gott will alle Kranken heilen. Denn Jesaja 53, Vers 4, Gott, Jesus hat getragen die Krankheiten am Kreuz, das ist ja schon passiert. Und sie haben gebetet, sie haben geglaubt, sie haben gesagt, wir müssen nur glauben, Gott will alle Menschen heilen heute. Wir müssen einfach glauben. Sie haben proklamiert, sie haben gesagt, diese Frau ist eigentlich gar nicht krank, sie ist gesund. Dann ist die Frau gestorben. Das hat mich auch sehr bewegt. Eine liebe Frau. Noch nicht so alt. Die Gemeinde hat sich dann gespalten, weil nicht alle in der Gemeinde haben das so gesehen. Ich habe mir viele Gedanken dann gemacht. Ja, wie ist das mit der Heilung? Heilt Gott heute noch? Ich bin ein gebranntes Kind, ich muss das offen gestehen. Dieses Erlebnis hat mich vielleicht dazu gebracht, das noch nicht sehr stark zu betonen. Das Reich Gottes ist noch nicht da. In aller Fülle. Es ist noch nicht vollendet. Aber ich glaube, wenn ich die Bibel so lese, dass Gott auch heute schon Menschen heilen möchte und auch kann. Dass das Reich Gottes wie jetzt schon da ist und Gott auch Heilungen schenken kann. Gebete erhört, Wunder tut. Und so dürfen wir substanzielle Heilungen erwarten. Aber keine totale Heilung, weil das Reich Gottes ist auch noch nicht da. Es ist schon da, aber noch nicht in aller Fülle. Es ist schon da, aber es ist noch nicht vollendet. John Stott, er hat so das schon und noch nicht vielleicht am besten, oder zumindest sehr, sehr gut durchdacht. John Stott, vielleicht kennt ihr ihn, sehr, sehr wichtiger Theologe des letzten Jahrhunderts, lebte von 1921 bis 2011, war maßgeblich beteiligt bei Lausanne 1974, so diese Verpflichtung zur Weltmission. Wir glauben an die Bibel ohne Irrtum, ganz, ganz geniale Aussagen, die man da gemacht hat, Lausanne 1974. Dieser John Stott, der hat ein paar Bereiche wie ausgeführt, wie das schon, aber noch nicht ganz wichtig ist für uns heute. Zum Beispiel weist er auf die Erkenntnis der Wahrheit hin. Heute behaupten ja viele, es gibt keine letzten Wahrheiten. Keine letzte Wahrheit, können uns nirgends sicher sein. Jetzt haben wir hier aber die Wahrheit, sage ich mal. Das Wort Gottes. Wir haben es schon. Das ist verbindliche Richtschnur für unser Leben. Unser Denken, unsere Lehre. Wer mich kennt, weiß, es ist mir so wichtig als Gemeinde, dass wir uns gemeinsam unter dieses Wort stellen. Dass dieses Wort uns kritisieren darf und nicht wir dieses Wort kritisieren. Jetzt ist es aber so, dass wir die Wahrheit auch noch nicht haben. Nämlich die Fähigkeit, dieses Wort vollkommen zu verstehen. Es gibt Bereiche, wo wir Christen unterschiedlicher Meinung sind, obwohl wir uns gemeinsam unter dieses Wort stellen. Und da ist ganz wichtig, dass wir sagen, ja, schon, aber auch noch nicht. Es gibt zwei Arten, wie man sich über die Bibel stellen kann. Die eine Art ist, man sagt, das interessiert mich nicht. Ich habe meine eigene Wahrheit. Und die zweite Art, wie man sich über die Bibel stellen kann, ist, indem man immer ganz genau weiß, was die Bibel sagt. Ich habe recht, so wie ich sehe, so ist es richtig. glaube, wir werden mal staunen, wenn Jesus uns dann erklärt, wie es wirklich ist. Und ich glaube, es wird dann niemand geben, der sagt, hast du jetzt gesehen? Alles habe ich richtig gesehen. Hä? Hättest du besser auf mich gelöst? Nein. Nein, wir brauchen Demut. Wir uns gemeinsam darunter stellen. Und ich sage, am besten korrigiert man 5 falsche Meinungen pro Jahr. Weil man merkt, ja, da hat die Bibel doch mehr Recht gehabt als ich. Wir brauchen Demut, Dialog, Toleranz, Offenheit unter bibeltreuen Christen. Schon, aber noch nicht. Ein anderer Bereich ist so die persönliche Veränderung, Heiligung, persönliches Glaubenswachstum. Der Heilige Geist lebt jetzt schon in den Gläubigen und er verändert uns. Er hat begonnen, unsere Selbstsucht zu zähmen. Versklavende Gewohnheiten können überwunden werden, manchmal sofort. Ich denke, eigentlich dürften wir nie sagen, ja, ich muss halt dieser Sucht dienen, ich kann nicht anders. Ich glaube nicht. Jetzt schon ist das Reich Gottes da. Und gleichwohl ist unser gefallenes Wesen noch in uns. Und es wird erst ganz beseitigt, wenn die Fülle des Reiches da ist. Und darum gibt es keine einfachen Antworten, keine schnellen Lösungen. Manche sagen, aber warum bin ich denn immer noch? Oder manchmal sagen wir auch, aber der ist doch gläubig. Warum lebt denn der noch so? Und wenn wir das wie begreifen, aha, jetzt schon, aber noch nicht, dann bringt das ganz viel Geduld mit uns selbst. Und auch mit den anderen, die noch am Wachsen sind, noch nicht vollendet sind. Dann ein weiterer Bereich, die Gemeinde, Kirche. Die Gemeinde ist die Braut von Jesus, jetzt schon. Wunderbar. Gemeinschaft des Königs. Gott kann durch die Gemeinde vor Ort Erweckung und Veränderung bringen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Irrtümer und Böses nie ganz aus der Kirche verschwinden. Letzten Sonntag traf ich einen jungen Mann. Ich kannte ihn aus einer anderen Gemeinde. Dort kam er von einer anderen Gemeinde. Habe ihn gefragt, wie gefällt es dir in dieser Gemeinde? Sagt er, ja, doch, also es gibt ja die perfekte Gemeinde, gibt es nicht. Gedacht, schön, hast du das jetzt verstanden. Die perfekte Gemeinde gibt es nicht. John Stott sagt, wir sollten zurückhaltend sein, wenn wir Dinge entdecken in unserer Gemeinde, die nicht ganz perfekt sind. Zurückhaltend sein, immer gerade von Gemeinde zu hüpfen. Dann auch soziale Veränderung, Gesellschaftsveränderung. Ich weiß, das ist ein heißes Thema. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Glaube an Christus die Gesellschaft verändert. Ich habe ein so dickes Buch zu Hause, wie das Christentum die Welt verändert. Geniales Buch. Der christliche Glaube hat der Frau Würde gebracht, hat Spitäler gebracht, Krankenhäuser, hat Menschenrechte gebracht, hat Bildung und Wissenschaft sich entwickeln lassen und so weiter. Der christliche Glaube hat die Welt verändert und wir genießen das heute. Sklaverei wurde abgeschafft. Es gab Orte, wo Gott Erweckung geschenkt hat. Mir hat letzten Sonntag jemand gesagt, ich habe das nicht überprüft, ob das stimmt. Aber wo es in Wales eine Erweckung gab, hatte die Polizei dann nicht mehr viel zu tun. Die Pubs haben geschlossen, viele Pubs, weil es wurde nicht mehr so viel Alkohol gesoffen. Prostituierte sind weggezogen und so weiter. Weil die Erweckung hat bewirkt, dass die Menschen sich anders verhalten haben. Menschen, die verändert sind, bewirken positive Veränderungen in dieser Welt. Aber andererseits müssen wir auch beachten, dass es nie eine heile Welt geben wird in dieser Zeit. Keine Illusionen haben. Und wenn Menschen ihre Herzen nicht verändern, dann ist das Äußere oft auch oder eigentlich nie so richtig nachhaltig. So. Es braucht Herzensveränderung. Ihr seht also ein paar Bereiche. Und ich möchte euch so fragen, auf welche Seite hin neigst du möglicherweise? Betonst du in deinem Leben vielleicht vor allem das schon, jetzt schon, Gottes Reich, hier und jetzt? Oder betonst du vielleicht andererseits mehr so, noch nicht? Jesus kommt wieder, aber bis dann warten wir. noch nicht. Jetzt ist noch böse Zeit. Und ich sage dir, wenn du auf eine Seite hin neigst, hat das praktische Konsequenzen für dein Leben. Du sagst, ja, noch nicht. Dann führt das dazu, dass man sich aus der bösen Welt wie zurückziehen möchte. Es führt dazu, dass man irgendwie nicht damit rechnet, dass Gott heute Großes tun kann. Dass er Veränderung schaffen möchte bei Menschen in der Gemeinde, durch die Gemeinde, in der Gesellschaft. Und es führt dann in der Regel dazu, wenn ganze Gemeinden das so betonen, dass man einen unbiblischen Eskapismus hat. So Weltflucht ist das. Und sich aus der Welt zurückzieht und um sich ja nicht zu verunreinigen mit der bösen, bösen Welt. Andererseits, wenn man immer nur betont, jetzt schon, dann ist das sehr naiv, sehr illusorisch. Und ich habe es auch erlebt, dass Menschen ihren Glauben aufgegeben haben, weil Gott mal nicht eingegriffen hat. Kein Wunder passiert ist. Jemand immer noch in der Sucht drin ist und einfach nicht loskommt. Und warum und so? Wenn man das noch nicht beachtet. Jetzt, was antwortete Jesus seinen Jüngern auf die Frage, ob es jetzt schon aufgerichtet wird? Er sagt, geht euch gar nichts an. Es gebührt euch nicht, Zeit und Stunde zu wissen. Nicht eure Sache, nicht eure Kompetenz. Wann war es genau? Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Das ist jetzt das Entscheidende für uns. Das Letzte, was Jesus sagte, bevor er in den Himmel auffuhr, war, ihr sollt meine Zeugen sein. Statt ihr werdet, aber hebräistisch, Hebräer sagen immer werden statt sollen. Du wirst nicht töten, sagen sie. Und meinen, du sollst nicht töten. Also Jesus sagt hier, ihr sollt meine Zeugen sein. Das ist jetzt eure Aufgabe. Auch in den anderen Evangelien. Geht in die ganze Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Geht hin und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Darauf kommt es jetzt an. Die Jünger damals waren Augenzeugen, haben Jesus gesehen. Sie waren total überzeugt und jetzt sollten sie bezeugen. Als Zeugen. Wir heute, wir sind nicht Augenzeugen, denke ich mal. Aber nicht Jesus gesehen so mit unseren Augen. Aber wir sind Ohrenzeugen. Wir haben nämlich die Botschaft gehört. Was du von mir gehört hast, das vertraut treuen Menschen an, schreibt Paulus. Wir haben es gehört. Und das, was wir gehört haben und glauben, sollen wir jetzt weitertragen. Weitergeben. Und so zeugen wir von Gott, der uns unendlich fest liebt, uns geschaffen hat. Wir zeugen vom Problem, dass wir Menschen uns von Gott abgekehrt haben, dass wir heute in der gegenwärtigen Zeit unter der Herrschaft der Sünde, des Bösen, des Chaos, der Krankheit, des Leides und des Todes stehen. Und wir zeugen von der Lösung in Jesus Christus, der für uns gelebt hat und für uns gestorben ist, auferstanden ist und die ursprüngliche Ordnung wiederherstellen möchte. Jetzt schon und dann vor allem, wenn er wiederkommt. Wir zeugen von diesem Evangelium und wir erzählen die geforderte Reaktion. Wir sagen Jesus, ja, ich kehre um zu dir. Kehr mich ab von meinen Sünden, ich bekenne dir meine Sünden, folge dir nach, sei du der Herr in meinem Leben. Das ist das Entscheidende, was wir jetzt zu tun haben. Liebe Gemeinde, ich möchte heute Morgen verzichten, einen Appell zu machen. Du musst mehr evangelisieren. Du musst mehr Mission. Ich möchte auch kein schlechtes Gewissen machen. Ich kann sagen, ja, wann hast du das letzte Mal evangelisiert? So? Hast du dich beteiligt bei der Evangelisation da? Hast du gedacht, nein, nein, betrifft mich nicht. Hast du dafür anders evangelisiert? Ich glaube, Appelle und schlechtes Gewissen bringt gar nichts. Junge Pastoren, vielleicht bin ich auch noch so jung, haben wie manchmal so das Gefühl, man muss einfach mal ein bisschen schlechtes Gewissen machen, so von der Kanzel. Ich denke, nein, bringt nichts. bringt nichts. Das Einzige, was etwas verändert, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und darum bete ich und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass wir diese Kraft des Heiligen Geistes erleben dürfen in unserem Leben und dann nicht mehr anders können, als zu zeugen. Dort, wo wir leben und sind, in unserem Jerusalem, dort, wo wir arbeiten, in unserem Judäa, in unserer Region, dort, wo wir Kontakte haben, in unseren angrenzenden Gebieten, in Samaria. Und auch dort, wo wir noch keinen Bezugspunkt haben, der ganzen Welt, Südafrika, Nepal, wo auch immer, dass wir Zeugen sind, wo Jesus uns hinschickt, am Ende der Erde. Oh, das wünsche ich mir, dass wir so richtig erfasst werden, von innen nach außen. Nachdem Jesus das so gesagt hat, zu diesem Auftrag, wurde er aufgehoben und war dann so in einer Wolke. Und jetzt sind die Jünger so da und sie schauen hoch. Total fasziniert. Wolke ist immer in der Bibel so für Gottes Gegenwart auf dieser Erde. 10 Gebote, Tempeleinweihung, Berg der Verklärung. Wow, wir sehen Gott hier. Plötzlich hören sie die Stimme von 2 Engeln. Was starrt ihr so in den Himmel? Oh, diese Stimme holt die Jünger wieder auf den Boden der Realität zurück. Wow. Nein, da. Die Engel sagen, was schaut ihr da hoch? Da ist euer Auftrag. Wo sind eure Füße? Da ist euer Auftrag. Jesus kommt mal wieder, sagen die Engel. Ja, aber jetzt, im Moment, bis er kommt, steht ihr mit beiden Füßen auf dem Boden. Und da ist unser Auftrag. Jesus wurde also in den Himmel gehoben. Er hat dort den Thron bestiegen. Ich sage auch, Auffahrt ist die Intronisation Jesu. Er regiert jetzt zu Rechten des Vaters über das ganze Universum und er wird mal wiederkommen und dann die Machtherrschaft auch auf dieser Erde antreten. Aber bis dahin ist das Haupt im Himmel und wir, die Glieder, sind auf dieser Erde. Wir sind die Füße, die Hände, Mund, Augen, Ohren von Jesus in dieser Erde. Und so wünschen wir uns als Glieder von Jesus, dass alle Menschen in unserer Region Frieden finden mit Gott, das Bild Jesu verwandelt werden und positive Veränderungen in der ganzen Welt bewirken. So haben wir die Vision formuliert im letzten halben Jahr. Und ich danke allen, die jetzt schon sich mitbeteiligen, dass diese Vision immer mehr Wirklichkeit wird. Ich bete. Jesus, ich danke dir für diesen Text, den wir hier gemeinsam betrachten durften. Für die Jünger war es nicht unbedingt cool, dass du in den Himmel aufgefahren bist. Für uns ist es ein riesiger Segen, dass du deinen Heiligen Geist geschickt hast. Und ich danke dir für diese Kraft, die heute schon in uns wirkt, Leben verändert. Aber Jesus, mein Anliegen in dieser Predigt war auch, dass wir als Gemeinde verstehen, jetzt schon, aber auch noch nicht vollständig. Jetzt ist dein Reich schon da, aber in aller Fülle wird es noch kommen. Und Jesus, bitte, bitte, schenk, dass wir als Gemeinde diese beiden Wahrheiten zusammenbringen und nicht auf eine Seite hin geneigt sind, uns von der Welt total zurückziehen, aber auch nicht, dass wir total illusorisch sind und nur noch mit der Zeit gehen, denn wer mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Jesus, bitte, schenk uns da Weisheit, dass wir deinen Willen tun können. Und ich bitte dich, dass wir Zeugen sein dürfen, dort, wo du uns hinstellst. Und dass wir erleben dürfen, wie Menschen von dir verändert werden. Amen.